Sunshine Live, Radio, Music, Podcasts.
Ein herzliches Willkommen zur 89. Folge des We Are The Night Podcast. Mein Name ist Felix Kröcher und ich freue mich sehr, dass ihr hier eingeschaltet habt. Kommen wir zu meinem heutigen Gast. Er ist Musikproduzent und DJ, kommt aus Berlin und studierte Philosophie. In seiner Diskografie kann er so einige Chartplatzierungen vorweisen. Wir sprechen gleich über seinen Weg ins Nachtleben, welches so richtig im Jahr 2006 startete. Und mich interessiert es brennend, wie er zu seinem Künstlernamen gekommen ist. Das und vieles mehr werden wir gleich herausfinden. Jetzt aber begrüße ich ihn gleich erst einmal. Heute ist Wankelmut mein Gast und euch wünsche ich wie immer an dieser Stelle eine gute Unterhaltung.
We are the night mit Felix Kröcher.
Ein Podcast von Sunshine Live, gemixt mit Schwäbs. Let's Schwäbs, das Original.
Hallo mein Lieber.
Hallo, sorry.
Ja, erstmal ein herzliches Willkommen zum We Are The Night Podcast. Freue mich und bin zugleich dankbar, dass du die Zeit genommen hast.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir hatten uns ja, glaube ich, letzten Sommer schon verabredet, ne?
Ja.
Dann kam eine Menge dazwischen und jetzt bin ich hier.
Das stimmt. Da wollte ich dich eben gerade noch drauf ansprechen, ob du dich noch daran erinnern kannst, dass wir letztes Jahr, ich glaube, in Bonn warst, oder?
Das war in Bonn, ja. Name der Veranstaltung ist mir gerade entfallen, aber genau.
Irgendwas mit Magic, Magic Park Festival.
Genau.
Ja, und dann waren wir noch schön essen. Hat Spaß gemacht.
Stimmt, Sushi.
Ja. Das war gut. Aber man muss ja auch dazu sagen, solange wie wir beide jetzt auch schon unterwegs sind, das war das erste Mal, dass wir uns kennengelernt haben.
Ja, persönlich genau. Also ich glaube, wir hatten schon öfter mal die Ehre, das Line-Up zu teilen. Aber ist ja dann auf Festivals immer so, ja, stehen auf dem gleichen Line-Up, aber man ist halt kilometerweit voneinander entfernt und an drei unterschiedlichen Tagen. Und deswegen war es das erste Mal, ja.
Ja, man sieht sich dann einfach nicht.
Genau, man sieht sich einfach nicht.
Ja, ja, ja. Jetzt bist du schon mittlerweile einige Jahre höchst erfolgreich in der Musikszene und auch im Nachtleben aktiv. Lass uns mal von ganz vorne bei dir starten. Wann hast du denn gemerkt, dass du dich für die Musik interessierst? Wie sahen deine ersten Schritte beim Produzieren aus und vielleicht auch als DJ? Und kurzum, wie ging es denn bei dir los?
Also, ich bin ja eigentlich so ein Rock- und Metal-Typ. Deswegen, als ich so Teenager war, fand ich so Techno und House und elektronische Musik total blöd.
Echt?
Und habe gefragt, warum Leute das hören, weil das doch so krass sich nur wiederholt und sich nie was ändert. Und bin damals auch nur so in so Rockclubs gegangen und so zu Metal-Sachen und sowas. Und bin dann meine erste WG gezogen mit 18. Und dann, ja, irgendwann fingen dann an, meine Freunde aber zu Raves zu gehen. Und irgendwann bin ich mitgekommen und ich glaube, der Moment, wo das so richtig geklickt hat, war eine Bachstelzen-Party, falls das dir was sagt. Das ist ein Veranstalterkollektiv aus Berlin. Die haben ja mittlerweile auch schon seit Ewigkeiten ihren Fusion Floor, waren damals aber noch einfach ein Kollektiv. Und die haben im Sisyphus, als es noch nicht das Sisyphus war, quasi so eine illegale Party geschmissen. Mit Sofas an Ketten, die so von Decken hingen, neben der Tanzfläche, auf die man so schaukeln konnte. Und ganz, also so richtig, richtig wilder Kram. Und da hat es bei mir so richtig Klick gemacht.
Da hat es Klick gemacht.
Das ist so, boah, okay, also jetzt, es ist richtig so, jetzt raff ich das, warum die Leute das feiern. Also es war wirklich, man musste das mal erlebt haben. Ja, und von da an bin ich sehr, sehr viel feiern gegangen. Ich war halt so, ja, Hartz IV auf meinen Studienplatz wartend. Und das war so die Zeit, als man so in Berlin noch für 5 € in den Club gehen konnte und Bier 2,50 € gekostet hat. Also es war einfach relativ günstig und man konnte viel feiern gehen. Es gab jeden Tag die Woche was zu tun, Bar 25 hatte auf. Gute Zeit.
Aber kann ich davon entnehmen, dass du dir das alles relativ schnell dann auch angeeignet hast? Also das Produzieren und auch das Auflegen?
Nee, ich bin erstmal so bestimmt so 2-3 Jahre einfach nur Gast gewesen, sage ich mal so. Und dann irgendwann, ja, so nach 2 Jahren dachte ich mir so, dieses Auflegen kriege ich bestimmt auch hin. Und habe so mit Traktor angefangen und auch so komplett digital, weil ich keine Kohle für Plattenspieler oder CD-Spieler oder Controller oder sowas hatte. Also es war wirklich Laptop, Maus und Traktor. Und habe dann, ja, wo habe ich gespielt? Ich war dann hier und da auf Freundespartys und dann mal im VCF. Aber so VCF, da gab es so eine große Drum-and-Bass-Party und auf dem kleinen Barfloor, wo so insgesamt 35 Menschen drauf passten, hatten so einen Hausfloor, in Anführungszeichen, und da habe ich gespielt. Und dann irgendwann im Sisyphus, und ja, ist ja mal, ja, ich habe es mir selber angeeignet und war aber sehr, ja, do-it-yourself-mäßig unterwegs, hatte auch wenig Equipment und habe dann, ja, auch im Nachhinein irgendwann gedacht, ich würde mal gern so 1 oder 2 Tracks produzieren, die ich, also die so Lücken in meinen Sets füllen. Ich weiß nicht, ob du das selber kennst.
Ja.
Aber so oft ist ja so, du hast so ein geiles Set, denkst du so, ach genau da fehlt mir so ein Baustein, um die zwei Sachen zu verbinden oder um hier die Stimmung zu drehen oder sowas. Und habe dann angefangen selber diese Tracks mir zu bauen. Und der dritte war One Day. Yay.
Das siehst du mal. Und die elektronische Musik hat dich dann in ihren Bann gezogen.
Auf jeden Fall. Also
Ja.
das war ja ein gutes Jahrzehnt meines Lebens, war das omnipräsent und da war wenig Platz für anderes auf jeden Fall. Mittlerweile habe ich mich da wieder ein bisschen mehr geöffnet. Aber ja, also in Clubs rumeiern 4 Tage die Woche und von Festival zu Festival tingeln und auflegen, produzieren. Das war also wirklich 100% meines Lebens quasi. Am Anfang nur als Konsument und dann halt, wie gesagt, auch als Mitwirkender und Produzent.
Ja, das finde ich sehr interessant. Wie ist es eigentlich zu deinem Künstlernamen gekommen? Ich habe gelesen, du hast Philosophie studiert. Hängt das womöglich zusammen?
Nee, nicht so richtig, außer dass ich mich extrem intellektuell gefühlt habe. Nee, Wankelmut war einfach mein Lieblingswort der deutschen Sprache, was ich in irgendeinem alten Buch gelesen hatte. Also keine Ahnung, Goethe oder sowas. Und ich fand, es klang einfach geil und es war, wann habe ich mir das ausgedacht? 2010, also so 15 Jahre her. Und da war es so voll in Mode, so deutsche Wörter als Künstlernamen zu nutzen. Zweiraumwohnungen. Oder drauf
Stimmt,
und dran, so
stimmt.
Sprichwörter. Also es war so, ich weiß nicht, es war einfach so ein Ding. Es gibt keine größere Geschichte dahinter, außer dass ich das Wort mochte, das halt irgendwie in die Zeit und den Trend gepasst hat. Und ja, es ist auch so einigermaßen, also man bleibt ja hängen, habe ich das Gefühl.
Bei meiner Vorbereitung auf dich jagt ein Karriere-Highlight das andere, aber mich würde mal interessieren, was dein absolutes persönliches Highlight aus der bisherigen oder aus deinem bisherigen Künstlerleben ist. Kommt dir da direkt was in den Sinn?
Also es wäre natürlich Schwachsinn zu sagen, dass nicht One Day natürlich der absolute Höhepunkt war vom Erfolg her, sage ich mal. Ne? Also auf 9 Ländern auf Platz 1, so weiß ich wie viele Millionen Streams und sowas. Zugegebenermaßen war das aber ein dermaßen wildes Jahr, als One Day rausgekommen ist, dass da nicht so super viel von hängen geblieben ist bei mir, also einfach erinnerungsmäßig. Aber das war natürlich karrieremäßig, finanziell, kommerziell krasser Höhepunkt. Ich habe noch mal irgendwann ein, 2 Jahre später mit Lenny Kravitz telefoniert. Das war auch ziemlich geil. Das war auf jeden Fall
Als
super.
alter Rocker, natürlich.
Du, ey, also mit Lenny Kravitz,
Also.
also am Telefon gezittert, so, okay.
das glaube ich sofort.
genau, ich hatte für den einen Remix gemacht und er wollte mit mir über diesen Remix sprechen. Im Endeffekt ist der leider nie rausgekommen. Den kann man auf Soundcloud hören. War auch keine Meisterleistung von mir damals. Aber genau, ich habe mit dem gequatscht. Ich habe vor 2 Jahren habe ich für so einen deutschen Kinofilm so den Song für den Abspann geschrieben und produziert. Also co-produziert und nee, co-geschrieben und alleine produziert und war dann bei der Premiere in München in so einem krass Fashion-Theater mit rotem Teppich und sowas. Das war ja auch schon ziemlich geil. Ja, und zum Beispiel, ja, ich habe viele Highlights, die so unterschiedliche, ja, Erinnerungen hervorrufen und unterschiedliche Qualitäten haben für mich.
Stimmt das, dass der Originalinterpret oder Songwriter erstmal gar nicht so amused war über den Remix, den du angefertigt hast?
Du meinst hier One Day und Asaf Avidan?
Ja.
Nee, der war überhaupt nicht amüsiert. Der ist auch bis heute nicht amüsiert.
Ach
Also,
so.
wenn der, also ich habe jetzt lange kein Interview von ihm mehr gelesen oder gesehen oder so. Aber der wurde auf jeden Fall über Jahre nicht müde zu betonen, wie blöd und kacke er diese Version von mir fand.
Echt? Dann habe ich was anderes gelesen. Okay, das ist auch interessant.
Also ja, ich meine, vielleicht hat er das auch irgendwann geändert, die Meinung. Das weiß ich nicht. Aber er fand es damals auf jeden Fall richtig blöd, was ich musikalisch auch verstehen kann, weil er schreibt einen Song und schüttet sein Herz aus über eine verlorene Liebe und da war so viel Frust und so viel Trauer in diesem Song und dann kommt so ein Hanseln aus Berlin und packt da so eine Kickdrum und eine Clap drunter. Und dann wird es plötzlich so eine Happy Festival-Hymne. Kann ich schon verstehen, dass das vielleicht ein bisschen ärgert.
Naja, aber ich meine, das war schon angepasst, oder? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es jetzt so absolut Happy Sound war.
Nee, aber also, ja, ihn hat es einfach gestört und das finde ich auch okay grundsätzlich. Es ist ja trotzdem was geworden. Es ist ja trotzdem rausgekommen. Er hat auf jeden Fall, glaube ich, ordentlich Geld daran verdient. Ich konnte darauf meine Karriere begründen und er darf ja, also er kann das ja auch kacke finden. Das ist ja auch okay. Also soll ja jeder seine Meinung haben.
Du hast eben gerade aber auch gleich schon ein bisschen angeschnitten gehabt. Wie schaut es denn mit, ja, verrückten Geschichten aus? Vielleicht aus dem Backstage oder on Tour grundsätzlich oder irgendwas aus dem Nachtleben?
Ja, also man hat natürlich viel erlebt. Also ich habe mal in Georgien aufgelegt und da waren die ganzen Security-Leute, also quasi die Türsteher und wer auch immer da so. Also ich hatte links und rechts neben dem Pult 2 Security-Leute, die beide eine AK-47 hatten.
Oh.
Mega cool. Das gibt einem so richtig das Gefühl, dass man. Also der Gig war total cool, die Veranstalter waren super lieb, alle Leute, es war, also Das Komischste daran waren diese Leute mit diesen Sturmgewehren, die einfach auf der Party rumgechillt haben.
Ein Gefühl der Sicherheit.
Ja, also, boah. Aber wie gesagt, war eine tolle Party.
Ja, gut. On Tour erlebt man natürlich viel. Gehe davon aus, dass
Ja,
du noch
ja.
mehr erlebt hast.
Ja, also wie so Massenschlägereien zwischen Taxi-Gangs, weil sie irgendwie auf einem Festival ging es darum, wer quasi jetzt die Festivalgäste wegfahren darf. Und es gab nur eine Zugangsstraße zu dem Festival und da haben sich halt so zwei ja, Taxi-Gangs geprügelt und so. Also man erlebt eine ganze Menge. Ich selber bin, wenn ich ausgehe, wenn ich in den Club gehe, also verhältnismäßig langweilig, weil ich möchte dann so ein bisschen meine Ruhe haben, meine Bierchen trinken und die Musik genießen und tanzen. Also bei mir passiert nicht so viel, wenn ich selber ausgehe. Genau, das wahrscheinlich, da habe ich nicht so. Also alle Geschichten, die ich habe, wenn ich ausgehe und nicht mehr nüchtern bin, sind nicht jugendfrei und passieren hier nicht in dem Podcast.
Ach, eigentlich darf man die gerne erzählen hier. Ich nehme alles.
Ja, also ja, aber das sind ja auch so Jugendsünden, irgendwie so Kumpel klaut hinter der Bar halt so eine Flasche Jägermeister, die man dann halt auf dem Floor austrinkt oder sowas. Halt Dinge, die ich auch heutzutage nicht mehr unterstützen würde, weil es den Clubs und den Veranstaltern ja schlecht genug geht. Also muss man echt nicht noch den Alk von hinter der Bar klauen.
Den Jägermeister wegtrinken.
Naja, ich glaube, das war, boah, das war ein ganz schlimmer Abend. Ich erinnere mich auch ein wenig.
Das bringt der Jägermeister mit sich.
Ja.
Ja, habe ich auch mal eine Erfahrung.
Was war deine Erfahrung?
Mit Jägermeister?
Ja.
Ach, da, ja, einige. Also ich glaube, was soll ich sagen? Absoluter Kontrollverlust.
Das Zeug hat so ein, hat irgendwas, wie gesagt, also Jäger, also diese Jägerbombs auch, ne? Also kein Abend, an dem irgendwie mehr als eine Jägerbomb getrunken wurde, endet zivilisiert.
Nein, da gebe ich dir recht, absolut.
Ja,
Ja, irgendwas,
genau.
irgendwas ist da drin. So, die Kräuter, die schießen dann irgendwann durch.
Ja, ist einfach so. Insofern, ja, ich habe einiges Wildes erlebt. Mehr on Tour. Sage ich mal, Backstage bin ich persönlich nicht so der krasse, oh, wir müssen jetzt hier, weiß ich, wie viele Lines legen und sowas. Also das bin ja gar nicht ich. Aber selbst wenn andere das machen, halte ich mich da raus. Und persönlich, weiß nicht, wenn du warst ja auch sehr viel on Tour, der Backstage ist eigentlich so ein Ort, wo der Künstler so ein bisschen Ruhe findet. Weil der Club ist idealerweise voll, er hatte eine lange Anreise, bla 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 und sowas. Na klar, da soll nicht Totenstille herrschen oder so. Aber wenn im Backstage, zumindest vor dem Set, auch eine krasse Party steigt, finde ich das persönlich als Künstler manchmal ein bisschen so, boah, ich bin schon hierher geflogen, es war stressig, meistens irgendeine Verspätung, Zug, Bahn, Flugzeug oder so, zum Hotel geeilt, dann zum Gig und gleich ist die Party volle Kanne und danach mache ich ja auch noch was, so mal kurz Luft holen.
Da gebe ich dir voll recht. Also ich meine, so ein Backstage oder so ein Raum, oder so eine Räumlichkeit ist ja grundsätzlich erstmal da, um anzukommen.
Genau.
So sehe ich das. Also mittlerweile brauche ich das.
Genau, also gab auch, ja, aber es gab auch wildere Zeiten, klar, aber so ein kleiner Rückzugsort ist ganz geil. Ich finde so, wenn dann das Set durch ist, weißt du, und die Party so ein bisschen lockerer wird und quasi auch nicht mehr so der Druck auf mir als Künstler liegt, ey, von mir aus, ey, haut auf die Kacke im Backstage, ich mache auch mit und sowas, aber vorher finde ich es immer ganz geil, wenn ein bisschen Ruhe herrscht.
Gebe ich dir
Also
absolut recht.
hinsetzen, ein bisschen rauchen.
Lass uns jetzt mal gerne von der Vergangenheit in Richtung Zukunft blicken. Künstler sind ja im Allgemeinen recht umtriebig. Wie schaut es da bei dir aus? Gibt es Pläne oder ich sage jetzt mal Projekte, an denen du derzeit arbeitest?
Ja, ich bin sehr, sehr beschäftigt im Studio. Hier,
Ich sehe auch gerade, du bist ja auch gerade im Studio, in deinem Studio.
genau.
Ja.
Ich bin im Studio, genau, das ist bei mir zu Hause. Gerade arbeite ich an was so ein bisschen mehr in Richtung Melodic Techno geht. Das ist normalerweise gar nicht so mein Feld, was ich bearbeite. Aber ich arbeite mit so einem anderen DJ aus Großbritannien zusammen. Und das Vocal, was wir haben, klingt einfach so ein bisschen so nach Rufus the Soul. Genau, und daran arbeite ich. Ich arbeite an der Sache mit Moose T. Ich habe, glaube ich, 6 oder 7 Songs, an denen ich gerade parallel arbeite und möchte gerne sehr viel rausbringen. Ich bin ja gerade aus meiner zweiten Babypause rausgekommen und muss so ein bisschen erstmal wieder
Reinkommen,
den
reinkommen, den Flow.
Motor in Stimmung bringen.
Ja.
Genau, deswegen mache ich gerade ganz viel. Ich bin demnächst in London und mache da Writing Sessions. Habe natürlich auch Gigs. Jetzt bin ich momentan nicht super viel on the road. Das muss ich aber sagen, gerade mit der Familie zu Hause und Baby zu Hause, finde ich es persönlich auch ganz angenehm, nicht 3 Tage die Woche weg zu sein. Das fände ich auch meiner Frau gegenüber ganz schön einseitig.
Na, das ist aber auch fair von dir.
Ich versuche das fair zu. Außerdem will ich ja mal, also ich meine, ich möchte meine Kinder ja auch sehen.
Ja,
Ne?
natürlich.
Also es ist ja nicht so, dass man sich die anschafft und dann so, bye bye, geh mal auf die nächste 4-monatige Tour oder so. Also weiß ich nicht. Genau. Und deswegen ist für mich dieses Jahr auf dem Programm natürlich halt so Familie und Arbeit in so eine gute Balance zu bringen. Ich möchte gerne deutlich mehr so Club-Sachen rausbringen. Habe mich so ein bisschen abgearbeitet, gerade an den Radiosachen. Also ich mache schon noch Radionummern, aber habe Bock, mehr Club-Sachen zu machen. Genau.
Da bin ich sehr gespannt. Aber wie ist das denn jetzt? 6 Nummern. An 6 Nummern arbeitest du gleichzeitig. Ist das die
genau.
Regel oder machst du das jetzt gerade, weil du natürlich so ein bisschen vielleicht im Flow bist oder vielleicht auch längere Zeit nichts gemacht hast? Oder wie verhält sich das?
Also 6 ist schon viel, aber ich habe meistens eigentlich ja mindestens 4 oder 3 oder 4, an denen ich parallel arbeite, was einfach daran liegt, dass ich das ja im seltensten Falle ganz, ganz alleine mache, sondern es ist ganz oft jemand involviert, der mit mir zusammen geschrieben hat, der das eingesungen hat, oder ich kriege von wem anders was zugeschickt, der das eingesungen hat. Und immer, wenn eine weitere Person involviert ist, gibt es ja, da muss man ja auf Feedback warten, ne? Das heißt, ich mache irgendwas, schicke das raus und die allerwenigsten Leute antworten am gleichen Tag, sondern es dauert oft 1 Woche oder 2. Oder wenn man mit gewissen Hausgrößen zusammenarbeitet, dauert es auch mal ein halbes Jahr, bis man was zurückkriegt. Genau, und deswegen, ich arbeite ja nicht an einer Sache und sitze dann 2 Wochen rum und tue nichts, während ich auf Feedback warte, sondern habe halt mehrere Nummern, die in unterschiedlichen Stadien des Prozesses sind, wo ich dann immer wieder was rausschicke, okay, die kann ich jetzt zur Seite tun, warte auf Feedback und arbeite an der anderen weiter, wo ich was zurückgekriegt habe oder wo ich einen neuen Stand erarbeiten muss. Und also damit arbeite ich sehr gut mit dem Prozess und es gibt mir vor allen Dingen die Möglichkeit, immer wieder Abstand zu den Songs zu kriegen. Also wenn ich den Song halt rausschicke für Feedback oder so und dann an was anderen arbeite, dann kriege ich so ein paar Tage oder 1 Woche Abstand und kann dann mit dem Abstand wieder reinhören und denken oder mir überlegen, war das gut, war das nicht gut, was habe ich da gemacht, ist das kacke?
Aber ich glaube, das ist sehr interessant für zukünftige angehende Produzenten, wie das ein Profi natürlich auch handhabt.
Ja, achso, wenn jetzt hier Leute zuhören, also zugegebenermaßen wirklich mein Nummer 1 Tipp ist, gerade wenn man anfängt, aber eigentlich tendenziell immer, ist, so blöd es klingt, Quantität schlägt Qualität. Also du kannst natürlich ewig lange an einem Song, die Qualität ist aufs absolute Maximum drehen. Jeder Sound ist perfekt designed, bla bla bla, yada yada, die perfekte Snare. Aber dann hast du halt vielleicht einen perfekten Song und wenn den keiner will, dann will den halt keiner. Und dann hast du halt Monate daran gearbeitet. Und wenn du viele nicht perfekte Songs macht, lernst du erstens viel mehr, weil du viel facettenreicher arbeitest und die Wahrscheinlichkeit, dass da eine geile Melodie dabei ist oder so, erhöht sich ja auch. Also genau, mach lieber 10 Songs und schmeiß 9 weg, anstatt ewig an einem zu sitzen.
So sehe ich das auch. Also das ist auch mein, ne, so wie ich es erfahren habe über die Jahre.
Genau, ich glaube, dass jeder, der Musik macht oder generell kreativ arbeitet, ist ja bei, was ich, schreibst ein Buch, malst ein Bild, weiß ich nicht, was du machst. Man lernt es irgendwann, dass man das so machen muss. Weil alles andere ist ultra frustrierend.
Ich drücke dir auf jeden Fall ganz fest die Daumen für die anstehenden Projekte.
Danke sehr.
Viel Erfolg. Und
wir sehen uns ja bald, ne? Wir sehen uns
ehrlich?
Ich glaube, wir sehen uns im Mai.
Okay.
In Berlin, glaube ich.
Ah, stimmt. Ja, genau. In der Malzfabrik, glaube ich. Kann das sein?
Genau.
Ja. Ja,
sehr ich bringe gut. Den Jägermeister mit, ja? Du
ja.
Den Energy.
Da brauchen wir schon nicht klauen. Aber ich habe noch eine allerletzte Frage, habe ich allerdings noch. Die Frage aller Fragen des Podcasts. Kommt auch keiner meiner Gäste dran vorbei und bin gespannt auf deine Antwort. Was bedeutet dir die Nacht? Was macht das Nachtleben mit dir?
Also muss natürlich voranstellen, dass ich jetzt mit Baby zu Hause nicht mehr so super oft ausgehe. Aber ich habe ordentlich vorgearbeitet in meinen 20ern. und für mich bedeutet das Nachtleben, also erstmal die Realität hinter sich lassen. Also sobald man durch diese Clubtür geht und man fängt an, den Bass zu spüren und es riecht so nach, naja, ne, weißt wie es riecht? Bier, Kippen und Schweiß. Aber das, also wenn man da eintaucht, dann lässt man die Realität hinter sich, was ich gerade heutzutage, freue ich mich drauf, wenn ich das mal wieder machen kann.
Sehr wichtig.
Und dann finde ich es einfach, ich finde es eine mega geile Community-Sache. Ich habe ja meine Community, weiß ich so, auch du ja schon vor 15, 20 Jahren gefunden, während wir ausgegangen sind. Und ich hoffe, dass das heutzutage immer noch so funktioniert. Ich weiß es nicht, weil ich habe meine ja schon. Dass man da Leute kennenlernt und dann halt so Festival-Reisegruppen macht und so. Und ich finde es halt einen extremen, verbindenden menschlichen Charakter und einen Realitätsfluchtcharakter und das darf auf gar keinen Fall verloren gehen. Also ist so ein bisschen eine Sache, die man in der Kombination und in der Intensität und in der Freiheit eigentlich nicht findet sonst.
Ich wusste, dass ich darauf eine ganz tolle Antwort von dir bekomme.
Ja, das Philosophiestudium kann ich leider nicht abschütteln.
Nein, nein. Aber das, ich wusste. Ich, mein Lieber, das war's tatsächlich mit meiner Fragerei und bedanke mich für deine Zeit.
Na klar, vielen Dank für die Einladung und ja, ich bereite mich schon mal auf Mai vor.
Ja, ich komme dann auch.
Ja, sehr gut. Dann ja, vielen Dank für die Einladung und bis bald, mein Lieber.
Dankeschön und meine allerliebsten We Are The Night Podcast-Freunde, danke fürs Zuhören. In 14 Tagen geht's dann mit der sage und schreibe 90. Folge weiter. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Euer Felix Kröcher.
We are the night. mit Felix Kröcher.
Ein Podcast von Sunshine Live. Gemixt mit Schwäbs. Let's Schwäbs, das Original.